SR Info. Bilanz am Abend.
Altkanzlerin Merkel distanziert sich in der Migrationsdebatte von Friedrich Merz. Luxemburg droht mit Einspruch gegen deutsche Grenzkontrollen. Und nach dem Flugunglück über Washington rechnen Rettungskräfte nicht mit Überlebenden. Am Mikrofon für Sie heute Abend Isabel Tentrup. Guten Abend und herzlich willkommen.
SR Info.
Von Angela Merkel ist ja normalerweise wenig zu hören oder zu sehen. Die Altkanzlerin wollte sich explizit aus der Tagespolitik raushalten. Doch gut 3 Wochen vor der Bundestagswahl distanziert sie sich von Friedrich Merz, vom Kanzlerkandidaten der Union. In einer Erklärung betont Merkel, sie halte es für falsch, dass sehenden Auges erstmalig bei einer Abstimmung im Bundestag eine Mehrheit mit den Stimmen der AfD ermöglicht worden sei. Es geht um den Antrag zur Migrationspolitik, den Merz und die Union gestern zur Abstimmung gebracht hatten. Kurz vor der Sendung habe ich darüber mit unserem Berlin-Korrespondenten Uli Haug gesprochen. Uli, Angela Merkel ist Altkanzlerin, okay, aber wie viel Gewicht hat ihre Äußerung noch in der Union?
Nun, Merkel hat in der Union kein Amt mehr und wenn man ehrlich ist, erscheint sie natürlich auch nur zu Veranstaltungen, wenn man sie wirklich ausdrücklich bittet und wenn sie dann Lust hat. Aber Merkel hat natürlich immer noch insgesamt in der Bevölkerung eine gewisse Bedeutung, einen gewissen Stellenwert. Und wenn sie dann wirklich von ihrem ursprünglichen Kurs abweicht und sich in Tagespolitik einmischt, dann hat das eine Bedeutung, dann ist es ihr wichtig. Sie hat heute dieses schriftliche Statement rausgegeben und aus meiner Sicht sind eben 2 Punkte interessant. Zum einen kritisiert sie Merz, dass er eben diesen Antrag mit Hilfe der AfD durchgebracht hat und zum anderen, das darf man nicht vergessen, kritisiert sie eben auch, dass aus ihrer Sicht alle Parteien der Mitte auf Grundlage des geltenden Europarechts Lösungen suchen sollen. Indirekt heißt das, sie zweifelt, dass die Vorschläge von Merz tatsächlich europarechtskonform sind.
Hier im Saarland hat CDU-Landeschef Toscani klargemacht, er steht weiterhin klar hinter Merz. Toscani sagt, er lehne Koalitionen oder ähnliche Formen der Zusammenarbeit mit der AfD entschieden ab. Man könne aber nicht nur Initiativen ergreifen, bei denen sicher sei, dass die AfD nicht zustimme. Toscani findet, dann würde man der AfD ein Vetorecht geben. Und er ist der Ansicht, der beste Weg, die AfD zu bekämpfen, sei, illegale Migration zu beenden. Soweit die Ansicht von Toscani. Gibt es denn aus CDU-Landesverbänden weitere Reaktionen auf Merz?
Ja klar, beispielsweise aus Nordrhein-Westfalen. Hendrik Wüst fordert eine demokratische Allianz und damit kann er eben nur eine Zusammenarbeit mit SPD und Grünen meinen. Das würde aber auch bedeuten, dass Friedrich Merz von seinen Maximalforderungen abrückt und eben zum Kompromiss bereit ist. Und auch Boris Rhein aus Hessen, der hessische Ministerpräsident, wirbt um diese Stimmen von SPD und Grünen. Und hier bei uns in Berlin hat der regierende Bürgermeister Kai Wegner schon mal angekündigt, dass wenn morgen dieser Gesetzentwurf der Union mit Stimmen der AfD durchgeht, er im Bundesrat dem Ganzen nicht zustimmen würde. Also es gibt schon auch Gegenwind aus den eigenen Landesverbänden.
Dieser Gesetzentwurf, der da morgen im Bundestag ansteht, den du ansprichst, ein Gesetzentwurf zu illegaler Migration, die 2. und 3. Lesung soll morgen sein. Der Entwurf ist also schon länger im parlamentarischen Umlauf. Ob er tatsächlich zum Gesetz wird und dann noch umgesetzt wird, das scheint aber offen. Warum und was ist dafür morgen zu erwarten?
Der Gesetzentwurf wurde in erster Lesung nach dem Anschlag von Solingen von der Union eingebracht und ist dann erstmal im parlamentarischen Verfahren im Innenausschuss gescheitert. Jetzt kommt er nochmal auf die Tagesordnung, 2., 3. Lesung, du hast es gesagt, und da könnte er letztlich durchkommen. Es haben angekündigt, dass das BSW, die AfD und FDP mitstimmen würden. Insofern könnte Merz diesen Gesetzentwurf durchbringen. Wir haben heute keine Signale gehört, dass man sich nochmal mit SPD und Grünen abstimmt, dass es also eine Mehrheit abseits der AfD geben könnte. Insofern, morgen früh um 8 findet noch eine Fraktionssitzung der Union statt und dann weiß man endgültig, ob es wieder zu einer Mehrheit mithilfe der AfD kommen könnte.
Also in der Migrationsdebatte sind die Gräben diese Woche sehr tief zwischen einerseits der Union und andererseits SPD und Grünen. Ist denn eine konstruktive Zusammenarbeit oder Kompromisse irgendwann in der Migrationspolitik, ist so etwas überhaupt noch denkbar?
Im Moment sieht es 3,5 Wochen vor der Bundestagswahl nicht so aus. Es beherrscht die ganze Geschichte letztlich der Wahlkampf. SPD und Grüne haben diese Novum gestern, also diese Abstimmung, auch schnell genutzt, um in die eigenen Reihen und in die eigene Anhängerschaft zu mobilisieren. Es wird landesweit sehr viele Demonstrationen geben. Heute haben bereits Demonstrationen stattgefunden. Also SPD und Grünen dürften morgen da nicht mitstimmen. Und mal unabhängig von der Migrationspolitik muss nach dem 23. Februar natürlich auch noch eine Koalition gefunden werden. Und bislang ist man ja davon ausgegangen, dass einer der beiden, SPD oder Grüne, ein Koalitionspartner der Union werden könnte. Jetzt, nach der gestrigen Abstimmung, muss man sagen, ist natürlich erheblich Vertrauen verloren gegangen. Und da muss man erstmal wieder an der Annäherung arbeiten.
Soweit unser Berlin-Korrespondent Uli Haug über die Migrationsdebatte in Deutschland, die Folgen für den Bundestagswahlkampf und darüber hinaus. Auch im Ausland wird sehr genau registriert, was Friedrich Merz und andere Bundespolitiker in Sachen Asyl- und Grenzkontrollen planen. So heute bei der EU-Innenministerkonferenz in Brüssel. Katrin Schmidt berichtet.
Einen Tag nach der denkwürdigen Abstimmung im Bundestag trifft die deutsche SPD-Innenministerin Nancy Faeser also auf ihre europäischen Amtskollegen und nimmt wahr, Deutschland habe Vertrauen verspielt, so Faeser.
Ja, ich kann sagen, die Kritik der anderen europäischen Länder ist sehr hoch an der gestrigen Entscheidung.
Sagt sie vor allem mit Blick auf die Anträge von Wahlkampfgegner Union. Wobei die Reaktionen in Europa durchaus gemischt sind, etwa was den Plan von umfassenden Zurückweisungen an deutschen Grenzen betrifft. Auch Verlängerungen der deutschen Grenzkontrollen zu allen neuen Nachbarstaaten stoßen auf teils heftige Kritik. Seien es Kontrollen, wie Nancy Faeser in Aussicht stellt, bis der Außengrenzschutz Europas besser funktioniert, oder sogar permanente Kontrollen, wie von CDU-Kanzlerkandidat Friedrich Merz in Aussicht gestellt. Egal wie, Luxemburg leide schon jetzt daran, erklärt Innenminister Leon Gloden. 250.000 Pendler kämen täglich über die Grenzen in das kleine EU-Land zum Arbeiten und lange Staus begleiten sie derzeit.
Und deshalb wird Luxemburg sich weiter dafür einsetzen, dass diese Kontrollen abgeschafft werden. Es gibt auch einen Antrag des luxemburgischen Parlaments. Sollte Deutschland eine Verlängerung schriftlich beantragen, werden wir bei der Kommission Einspruch einlegen.
Eine Tendenz, mit der sich alle EU-Innenministerinnen und Minister aber gemeinsam auseinandersetzen müssen, ist, immer mehr Länder wollen das EU-Recht dehnen, bis es knirscht. Die polnische Regierung zum Beispiel, die in diesem Halbjahr den Kreis der EU-Staaten anführt, hat das Asylrecht teilweise ausgesetzt, nämlich für Migranten, die aus Belarus, einem Verbündeten Russlands, an die polnische Grenze gebracht werden. Ebenso handelt Finnland. Und in den Niederlanden arbeitet die Regierung an einer deutlichen Verschärfung des Asylrechts und hat bereits einen Ausstieg aus dem EU-Recht in Brüssel beantragt. Erschreckt über immer mehr nationale Alleingänge zeigt sich der spanische Innenminister Fernando Grande Marlaska.
What we have to do is to defend, to fight for our European values.
Wir müssen für unsere europäischen Werte kämpfen. Wir dürfen sie nicht vergessen, unsere europäischen Werte, Frieden, Demokratie, Menschenrechte und die Zusammenarbeit und Koordination innerhalb Europas.
Die wird in Warschau weiter vorangetrieben. Denn schließlich ist der neue, längst beschlossene EU-Pakt für Asyl und Migration schon mitten in der Umsetzung. So EU-Innenkommissar Magnus Brunner.
Und deswegen ist der Pakt so entscheidend. Aber es fehlt noch etwas und das ist die Rückführung. Und hier müssen wir dazu schauen, wie wir hier neue Regeln schaffen können für diejenigen, die zurückgeführt werden.
Es geht also um EU-einheitliche Regeln etwa für Abschiebehaft. Für wen soll sie in Frage kommen? Ist die vollziehbare Ausreisepflicht ein Haftgrund? Und wie lange? Auch soll möglichst EU-einheitlich geregelt werden, wohin künftig abgeschoben werden kann. Ist es zum Beispiel möglich, in einzelne Regionen Afghanistans zurückzuweisen, was vor allem die Österreicher auf EU-Ebene vorantreiben. Alles Fragen, die jetzt also schnell in einer neuen EU-Rückführungsrichtlinie gebündelt werden, die in gut einem Monat von der EU-Kommission präsentiert und bis Jahresmitte umgesetzt werden soll.
Katrin Schmidt aus Brüssel. Wie umgehen mit der AfD? Soll die Partei verboten werden? Darüber wird schon lange diskutiert. Heute werden im Bundestag gleich zwei Anträge behandelt, die zu einem AfD-Verbotsverfahren führen sollen. Mit einem Ergebnis wird heute noch nicht gerechnet. Ob über die Anträge noch vor der Bundestagswahl am 23. Februar entschieden wird, ist offen. Aus Berlin berichtet Bianca Schwarz.
Insgesamt 124 Bundestagsabgeordnete aus verschiedenen Fraktionen haben den Antrag auf Prüfung eines Parteiverbots eingebracht. Federführend ist Marco Wanderwitz von der CDU. Er sagte wenige Stunden vor der Debatte im Bundestag:
Wir haben große Sorge, dass unser Land langfristig irreparablen Schaden nimmt, wenn wir jetzt nicht die Tür nach Karlsruhe für ein Prüfungsverfahren, was nach unserer Hoffnung in einem Verbot dieser Partei endet, öffnen.
In Deutschland eine Partei zu verbieten, ist komplex. Nur drei Institutionen können ein Parteiverbot überhaupt beantragen, und zwar Bundestag, Bundesrat und Bundesregierung. Die Entscheidung liegt aber einzig und allein beim höchsten deutschen Gericht, dem Bundesverfassungsgericht. Der Antrag hat folgendes Ziel: Der Bundestag soll beim Bundesverfassungsgericht beantragen, zu prüfen, ob die AfD verfassungswidrig agiert, also gegen die demokratische Grundordnung. Nur wenn das vom Gericht nach einer Prüfung als erwiesen angesehen wird, kann ein Parteiverbot erfolgen. Zu den Erstunterzeichnerinnen des Verbotsantrags zählt auch Carmen Wegge von der SPD. Dass gestern im Bundestag ein Antrag der Union zur Migrationspolitik mit Unterstützung der AfD verabschiedet wurde, bezeichnet sie als Tabubruch. Das würden auch einige ihrer Kolleginnen und Kollegen so erleben.
Es gibt zahlreiche Abgeordnete, die uns inzwischen signalisiert haben, dass sie uns in unserem Anliegen unterstützen. Und sicherlich sind einige nachdenklicher geworden seit gestern.
Voraussichtlich wird es heute jedoch kein Ergebnis im Bundestag dazu geben. Das Ziel ist, dass dieser Antrag an den zuständigen Innenausschuss überwiesen wird. Dort muss er beraten und geprüft werden und kann dann erst nachgelagert im Bundestag abgestimmt werden. Die AfD kritisiert die geplante Debatte als undemokratisch.
Die schlechte Wirtschaftslage in Deutschland, auch das ein Thema im Wahlkampf und auch das heute Thema im Bundestag. Zum Auftakt der Debatte im Parlament gab es eine Regierungserklärung des grünen Wirtschaftsministers Robert Habeck. Aus Berlin berichtet Hans-Joachim Viehweger.
Die gestrige Migrationsdebatte mit der gemeinsamen Abstimmung von Union, FDP und AfD beschäftigt den Bundestag weiterhin. Wirtschaftsminister Robert Habeck von den Grünen fürchtet negative wirtschaftliche Konsequenzen.
Diese Entscheidung gestern wird auch ökonomisch eine schlimme Schleifspur durch Deutschland ziehen. Sie war auch ökonomisch ein Drama.
Denn Deutschland lebe als Handelsnation von offenen Grenzen, so Habeck. Ins gleiche Horn blies SPD-Chef Lars Klingbeil. Gerade angesichts der Herausforderungen durch die neue US-Regierung unter Donald Trump brauche es ein geeintes Europa, das sei nun gefährdet.
Das Zeichen, das hier gestern in diesem Parlament gesetzt wurde, ist verheerend für die Geschlossenheit in Europa.
Redner der Opposition wie CDU-Fraktionsvize Jens Spahn warfen dagegen der Bundesregierung vor, durch eine verfehlte Wirtschaftspolitik die extreme Rechte erst gestärkt zu haben.
Wer Industriearbeiter um ihre Jobs fürchten lässt, stärkt die extreme Rechte. Wer dem Gerechtigkeitsempfinden im Land mit dem sogenannten Bürgergeld einen schweren Schlag versetzt, der macht die extreme Rechte stark.
Dem Wirtschaftsminister warf Spahn Versagen vor.
Sie haben, Herr Habeck, in Ihrer dreijährigen Amtszeit Deutschland und die Deutschen ärmer gemacht als jemals ein Wirtschaftsminister zuvor. Das ist Ihre Bilanz nach 3 Jahren.
Angesichts der schrumpfenden Wirtschaftsleistung spottete live Erik Holm von der AfD an Habeck gewandt.
Vielleicht sollten Sie auch drüber nachdenken, nochmal Ihren Wahlslogan der Grünen zu ändern. Zusammen wachsen passt nicht sehr gut. Besser wäre zusammen schrumpfen.
Habeck wiederum nannte vor allem strukturelle Probleme als Ursache für die aktuelle Wirtschaftskrise. Zu lange habe Deutschland sich auf billiges Gas aus Russland und das Geschäft mit China verlassen.
Was wir brauchen, ist die Erkenntnis, dass wir uns neu erfinden müssen und dass wir das jetzt tun müssen. Sonst wird die Verfügungskraft der autoritären Regime und der autoritären Akteure immer größer werden.
Der Kanzlerkandidat der Grünen warb vor diesem Hintergrund für eine Lockerung der Schuldenbremse, für eine Reform des Föderalismus und die einfachere Unterstützung von Unternehmen in Europa, zum Beispiel durch Steuergutschriften für Unternehmen, die investieren. Ähnlich die Position von SPD-Arbeitsminister Hubertus Heil, der für einen staatlichen Made-in-Germany-Bonus warb.
Wir wollen gezielt dafür sorgen, dass Investitionen, privatwirtschaftliche Investitionen in kleinen, in mittleren, in großen Unternehmen in Deutschland gefördert werden. Das kann man vom Inflation Reduction Act der USA lernen. Investitionen in Deutschland.
Dagegen setzen Union und FDP in der Wirtschaftspolitik vor allem auf geringere Steuern und Abgaben. Investitionen ließen sich nicht herbeisubventionieren, so FDP-Generalsekretär Marco Buschmann.
Entfesseln wir die Kraft in diesem Land durch niedrigere Steuern, weniger Bürokratie und mehr Vertrauen in die Unternehmen, dann werden wir sehen, dass Wirtschaftswachstum wieder zustande kommt.
Bei allen Unterschieden in den wirtschaftspolitischen Ansätzen einig waren sich die Parteien in einer Frage. Nach der Bundestagswahl müsse schnell für Klarheit über die künftige Wirtschaftspolitik gesorgt werden. Die Phase der Unsicherheit müsse so schnell wie möglich enden.
Die kriselnde Wirtschaft in Deutschland und im Euroraum. Die Europäische Zentralbank will der Konjunktur auf die Sprünge helfen und senkt heute deshalb erneut die Leitzinsen. Aus Frankfurt berichtet Alexander Schmidt.
Die Europäische Zentralbank hält ihren Kurs. Sie hat zum fünften Mal seit dem vergangenen Sommer die Zinsen gesenkt. Präsidentin Christine Lagarde begründet das vor allem mit dem Rückgang der Inflation.
Der Rückgang der Inflation ist auf dem Weg.
Die Teuerung ist in Europa im Dezember wieder leicht nach oben gelaufen auf 2,7%. Lagarde zeigt sich dennoch zuversichtlich.
We expect inflation to fluctuate.
Wir rechnen damit, dass die Inflation schwächer wird und sich bei einem Niveau von 2% einpendeln wird.
2% Teuerung, das ist das Ziel der EZB. Da sie zuversichtlich ist, dieses zu erreichen, hat sie den Einlagenzins um 0,25 Prozentpunkte auf jetzt 2,75% gesenkt. Er ist für Sparer und Unternehmen von Bedeutung, denn Banken orientieren sich an ihm. Und der sogenannte Leitzins steht jetzt bei 2,9%. Das sind ebenfalls 0,25 Prozentpunkte weniger. Martin Lück, Volkswirt und Gründer der Plattform Macro Monkey, sagt:
So kann die EZB der schwachen europäischen Volkswirtschaft helfen. Sie tut das aber nur in kleinen Schritten, also 25 Basispunkte, um nicht eventuell hinterher Irrtümer korrigieren zu müssen.
In der Tat ist die europäische Wirtschaft schwach, ist im vierten Quartal des vergangenen Jahres nicht mehr gewachsen. Ein Grund ist die Krise der deutschen Wirtschaft. Die EZB-Präsidentin ist dennoch optimistisch mit Blick auf die Wirtschaft.
It is set to remain weak in the near term.
Sie wird zunächst schwach bleiben, die Industrie wird weiter schrumpfen, die Dienstleistungsindustrie wird wachsen, die Konsumlaune der Verbraucher ist schwach. Die Haushalte geben noch nicht mehr aus, trotzdem geht die Erholung der Wirtschaft weiter.
Vorausgesetzt, es kommen keine neuen Risiken aufs Spielfeld. Von denen gibt es einige, räumte Lagarde ein. Neben dem Klimawandel mit seinen extremen Wetterereignissen nannte sie auch die Kriege in Europa und im Nahen Osten sowie die Handelsstreitigkeiten. Vor allem nachdem US-Präsident Trump weltweite Zölle angekündigt hat.
There are rumors, there are statements, there are...
Da sind Gerüchte, da sind Ankündigungen, da sind Vermutungen. Aber wir haben nichts, das klar ist, das konkret wäre, das wir in unsere Analysen übernehmen könnten. Deshalb werden wir uns das sehr vorsichtig und genau anschauen, was für Informationen wir erhalten und wie sie sich konkretisieren.
Im März will die Zentralbank einen neuen Ausblick liefern, wahrscheinlich verbunden mit einer weiteren Zinssenkung. Beobachter rechnen insgesamt noch mit 3 Senkungen in diesem Jahr. Kommen die dann auch bei den Kreditnehmern an? Volkswirt Martin Lück.
Da brauchen die Häuslebauer noch etwas Geduld, weil die Zinseffekte der EZB, die kommen bei den langfristigen Bauzinsen erst mit Verzögerung an. Und außerdem sind die langfristigen Zinsen natürlich sehr von der Situation der Staatsverschuldung abhängig.
Da bleibe noch einiges an Unsicherheit, sagt er. Die EZB versucht, das Beste daraus zu machen und fährt derzeit auf Sicht.
Nachrichten des Tages heute mit Peter Weizmann.
Die Strafverfolgungsbehörden haben die 2 weltweit größten Cybercrime-Foren mit über 10 Millionen Nutzern abgeschaltet. Das haben das Bundeskriminalamt und die Zentralstelle zur Bekämpfung der Internetkriminalität bekannt gegeben. Abgeschaltet wurden 2 Webseiten, die als Foren für illegale Dienstleistungen wie Programme für Hackerangriffe aufgebaut waren. An den Ermittlungen waren Strafverfolgungsbehörden aus 8 Ländern beteiligt, unter anderem aus Deutschland und den USA. Im saarländischen Landtag ist eine Petition gegen das Begnadigungsrecht eingegangen. Wie es darin heißt, könnten die sogenannten Gnadenerweise missbraucht werden. In den USA sei zu sehen, wie sie für politische oder persönliche Motive genutzt würden. Das Justizministerium teilte mit, von 2022 bis 2024 habe es 240 Anträge auf Begnadigung gegeben. 20 davon seien erteilt worden, der Rest sei abgewiesen worden. Außerdem erfolgten in dem Zeitraum 13 Weihnachtsamnestien und 173 Straferlasse. Zu den Gründen machte das Ministerium keine Angaben. Die Saarbahnlinie S1 fährt weiterhin nach dem ausgedünnten Fahrplan. Wie das Unternehmen mitteilte, stehen noch immer zu wenige einsatzbereite Züge zur Verfügung. Deshalb könne man nicht, wie bisher geplant, Anfang Februar zum Regelfahrplan zurückkehren. Aktuell werden mit 15 Saarbahnzügen etwa 90% des Regelfahrplans angeboten. Zusätzlich fahren in den Hauptverkehrszeiten Doppelzüge. Im ersten Quartal sollen 4 Züge aus Werkstätten in Aachen, Leipzig und Wien zurückkehren. Ab Juni wird außerdem das erste Fahrzeug einer neuen Saarbahn-Generation erwartet, die schrittweise bis 2027 eingeführt wird.
SR Info.
Kurz schien es heute, als würde das Abkommen Israels mit der Terrororganisation Hamas platzen. Doch dann wurde doch mit der Freilassung von mehr als 100 palästinensischen Häftlingen begonnen. Zuvor wurden 8 der in den Gazastreifen verschleppten Geiseln freigelassen. Jan-Christoph Kitzler berichtet.
Am Nachmittag hatte Israel palästinensische Häftlinge aus Gefängnissen freigelassen, darunter Verurteilte mit langjährigen Haftstrafen, aber auch Minderjährige. 20 der Gefangenen sollten ins Ausland gebracht werden. Die Freilassung hatte sich verzögert, denn Israel hatte zuvor gegen die Inszenierung der Freilassung von Geiseln in Gaza protestiert. Dort hatten sich zahlreiche Kämpfer der Terrororganisationen Hamas und palästinensischer Islamischer Dschihad versammelt, sowie hunderte Schaulustige. Es kam teilweise zu chaotischen Szenen, als die Geiseln dem Internationalen Roten Kreuz übergeben wurden. Beobachter beschrieben das als Machtdemonstration. Am Vormittag waren 8 Geiseln freigelassen worden, neben 5 landwirtschaftlichen Arbeitern aus Thailand, eine israelische Soldatin und 2 Zivilisten, ein 80-jähriger Mann und eine junge Frau. Beide haben auch die deutsche Staatsangehörigkeit. Sie alle waren am 7. Oktober am Rand des Gazastreifens verschleppt worden. Geplant ist, dass am Wochenende weitere Geiseln freikommen. Die Waffenruhe soll noch bis Anfang März dauern. Schon in der kommenden Woche sollen Verhandlungen über einen dauerhaften Waffenstillstand und die Freilassung der restlichen Geiseln beginnen. Der Ausgang gilt aber als äußerst ungewiss.
Die Demokratische Republik Kongo. Der Konflikt um den Zugang zu Rohstoffen im Osten des Landes ist eskaliert. Die Miliz M23 kämpft seit Jahren um Zugang zu den Rohstoffen. Die Miliz ist in die wichtige Provinzhauptstadt Goma eingedrungen. Hunderttausende Menschen sind jetzt auf der Flucht. Unterstützt wird M23 von Ruanda, nachdem bei Gefechten der kongolesischen Armee mit M23 südafrikanische Blauhelmsoldaten ums Leben gekommen sind, hat sich auch noch der Ton zwischen Südafrika und Ruanda gefährlich verschärft. Weitere Angriffe auf die südafrikanischen Mitglieder der internationalen Friedenstruppe im Kongo werde man als Kriegserklärung verstehen, hieß es aus Pretoria. Ruhe in Ostkongo ist jedenfalls nicht in Sicht. Karin Bentsch berichtet.
Es ist ein riesiger Andrang. Hunderte Menschen laufen zum Ufer des Kivusees mit großen gelben Kanistern in den Händen. In ihrer Heimatstadt Goma gibt es Wasserknappheit wegen der Kämpfe. Vielen Menschen fehlt es an allem: Wasser, Nahrung, Medikamente. Die Hilfsorganisation Ärzte ohne Grenzen fordert nun humanitäre Korridore, um Menschen mit dem Nötigsten versorgen zu können. Hunderttausende Menschen versuchen, den Kämpfen zu entkommen. Einige suchen Schutz im Landesinneren, andere überquerten die Grenze ins nahegelegene Ruanda. Christian Ngongo ist auf der Flucht. Er hofft, dass die Kämpfe bald aufhören und es wieder Frieden gibt im Ostkongo. Wir müssen jeden Tag unsere persönlichen Dinge mit uns herumtragen. Es ist sehr beunruhigend, dass Strom und Wasser fehlen. Viele unserer Landsleute haben ihr Leben verloren in diesem Konflikt. Ruhe ist nicht in Sicht. Die Rebellen der Gruppe M23 kontrollieren mittlerweile einen Großteil der Stadt Goma. Und sie rücken in andere Gegenden des Ostkongos vor, die weiter südlich liegen. Der Sprecher der M23-Rebellengruppe gibt sich volksnah. Im Interview mit der Nachrichtenagentur Reuters sagt Willy Ngoma, die Menschen im Ostkongo müssten keine Angst vor den Rebellen haben. Wir sind eine Armee des Volkes. Wir werden für Sicherheit sorgen. Wir sind nur hier, um Frieden zu bringen. Wir wollen niemanden belästigen, wir stehlen nicht, wir vergewaltigen nicht. Wir wollen nur Frieden. Die Vereinten Nationen und Hilfsorganisationen sehen das allerdings ganz anders. Nach ihren Angaben sind allein in der Stadt Goma schätzungsweise mehr als 100 Menschen getötet und fast 1000 verletzt worden. Die Vereinten Nationen berichten, dass Rebellen der M23-Gruppe Menschen vertrieben und Frauen vergewaltigt haben. Die kongolesische Armee hat den kongolesischen Rebellen, die von Soldaten aus Ruanda unterstützt werden, nicht viel entgegenzusetzen. Sie wirken unorganisiert und schlecht ausgerüstet. Viele Soldaten der kongolesischen Armee werden schlecht bezahlt. Dazu schweigt der kongolesische Präsident Felix Tshisekedi. Stattdessen wirft er der internationalen Gemeinschaft Nichtstun vor. Euer Schweigen und eure Untätigkeit angesichts der Barbarei des Regimes in Ruanda und der Gräueltaten, die von seinen Schergen auf unserem Staatsgebiet verübt werden, sind ein Affront. Ein Affront nicht nur gegen die Demokratische Republik Kongo, sondern auch gegen die weltweiten Werte der Gerechtigkeit und des Friedens. Unterstützung von außen könnte von den Vereinten Nationen kommen, auch von der Afrikanischen Union und von der internationalen Gemeinschaft. Sie könnten stärker einwirken auf die drei Streitparteien Kongo, Ruanda und Rebellen. Oder einen Schritt weitergehen und Sanktionen erneuern, die bereits vor Jahren verhängt wurden, nachdem die M23-Rebellen schon einmal Goma besetzt hatten.
Das Flugunglück über der US-Hauptstadt Washington. Die Feuerwehr geht von vielen Toten aus. In der Nacht war ein Passagierflugzeug mit einem US-Militärhubschrauber in der Luft kollidiert. Beide stürzten in den Potomac River. Aus Washington berichtet Claudia Sarre.
Kurz vor 21 Uhr Ortszeit gestern Abend, die Flugsicherung des Ronald Reagan Airports bei Washington meldet Crash, Crash, Crash. Aus bislang unbekannter Ursache kollidiert eine Passagiermaschine der American Airlines während des Landeanflugs mit einem Armeehubschrauber und stürzt in den Potomac River. Fieberhaft suchen hunderte Einsatzkräfte der Feuerwehr die ganze Nacht im eiskalten Wasser nach Überlebenden. Bis zum Morgen konnten Taucher dutzende Leichen aus dem zum Teil noch gefrorenen Fluss bergen. Hoffnung auf Überlebende gibt es nicht mehr, bestätigt Feuerwehrchef John Donnelly in einer Pressekonferenz.
At this point we don't believe there are any survivors from this accident and we have recovered 27 people from the plane and one from the helicopter.
Wir haben bislang 27 Menschen aus dem Flugzeug und einen aus dem Hubschrauber geborgen, so Donnelly. Im Helikopter waren 3 Menschen. An Bord der Maschine aus Wichita, Kansas, befanden sich 60 Passagiere und 4 Besatzungsmitglieder. Laut US-Medien waren mehrere junge Eiskunstläufer, Trainer und ihre Familien unter den Fluggästen. Sie sollen auf der Rückreise von einem Trainingslager gewesen sein. American Airlines Chef Robert Isom sprach den Angehörigen der Opfer sein Beileid aus.
I want to express my sincere condolences for the accident that happened at DCA last night. We're absolutely heartbroken for the family and loved ones of the passengers and crew members.
Unser Mitgefühl gilt den Familien der Passagiere und der Besatzung, so Robert Isom, sichtlich betroffen.
American Eagle Flight 5342 traveling from Wichita, Kansas to Reagan National Airport was involved in an accident. It collided with a military aircraft on an otherwise normal approach.
Der American Eagle Flug 5342 aus Wichita im Bundesstaat Kansas hat sich im normalen Landeanflug auf den Flughafen Ronald Reagan befunden, als das Flugzeug mit dem Hubschrauber zusammenstieß. Man wisse derzeit nicht, warum der Hubschrauber in die Einflugschneise geriet, so Robert Isom.
And at this time we don't know why the military aircraft came into the path of the PSA aircraft.
In US-Medien wird über einen Kommunikationsfehler spekuliert. Der Luftraum über Washington ist stark frequentiert. Unzählige Militär- und Regierungshubschrauber fliegen über der Stadt. Flugzeuge starten und landen im Minutentakt. Laut Pentagon befand sich der Hubschrauber mit 3 Soldaten an Bord auf einem Trainingsflug. US-Verkehrsminister Sean Duffy bestätigte, dass sowohl die Passagiermaschine als auch der Black Hawk-Helikopter ihre normalen Flugrouten geflogen seien.
This was not unusual with a military aircraft flying the river and aircraft landing
John Duffy fügte hinzu, dieses Flugzeugunglück wäre absolut vermeidbar gewesen. US-Präsident Donald Trump hatte zuvor auf Truth Social eine ähnliche Meinung vertreten. Außerdem dankte er den Rettungskräften für ihre großartige Arbeit. Die Sprecherin des Weißen Hauses, Caroline Leavitt, schrieb auf X: Möge Gott ihre Seelen segnen.
Das Wetter im Saarland kommende Nacht. Dichte Wolken, der ein oder andere Schauer, etwas Nebel, plus 2 bis minus 2 Grad. Morgen Freitag, nach dem Nebel zeitweise freundlich, überall trocken. Sonne, mitunter dichte Wolken, 1 bis 5 Grad. Das war die SR-Info-Bilanz am Abend, heute mit Isabel Tentrup. Danke für Ihr Interesse.